Da geht es um die Endzeit der Erde, die Jesus hier beschreibt. Und es werden Zeichen eintreten an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Völker, so dass sie sich nicht zu raten wissen vor dem Tosen und Wogen des Meeres. Menschen werden den Geist aufgeben vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen werden. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen auf eine Wolke kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Wenn aber dies zu geschehen anfängt, so richtet euch auf und erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Schaut auf den Feigenbaum und alle Bäume. Wenn sie bereits ausschlagen und ihr seht es, merkt ihr von selbst, dass der Sommer schon nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, merken, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen sein wird. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Habet aber Acht auf euch, damit nicht etwa eure Herzen durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen um den Lebensunterhalt beschwert werden und jener Tag unversehens an euch herantritt, wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle hereinbrechen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Wachet aber zu jeder Zeit und bittet darum, dass ihr imstande seid, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor den Sohn des Menschen gestellt zu werden. Es gibt in der Welt Dinge, die man berechnen kann. Zum Beispiel die nächste Mondfinsternis kann man berechnen. Man weiß jetzt schon, wann die ist. Die nächste Sonnenfinsternis lässt sich vorhersagen, weil es möglich ist, den Ablauf der Gestirne vorher zu prüfen. Aber der Tag des Menschensohnes, wann er wiederkommt, lässt sich nicht vorhersagen. Er kommt ganz urplötzlich. Aber es gibt Ankündigungszeichen und von diesen Zeichen spricht Jesus. Er sagt hier, es werden Zeichen eintreten. Zeichen kann man ja sehen, Verkehrszeichen sieht man. Wenn einer mit der Hand winkt und ein Zeichen gibt, sieht man das. Und so wird es Zeichen geben, die die Ankunft dieses Menschensohnes mit den Wolken des Himmels vorher verdeutlichen. Ein Zeichen ist, dass der Kosmos in Unordnung gerät. Das heißt, dass diese wohl geplanten Bahnen der Gestirne sich verändern, dass es Katastrophen gibt und Menschen daraufhin solche Angst bekommen, dass sie vor Angst ihr Leben verlieren. Also nicht, weil sie krank sind oder umgebracht werden. Hier steht, dass sie vor Angst ihren Geist aufgeben. Das heißt, es wird furchtbar sein für die einen. Und für die anderen, bei denen steht, erhebet eure Häupter. Das heißt, es waren die, die bisher so ein bisschen gedrückt einhergingen, weil sie als Gläubige verfolgt wurden. Und denen wird gesagt, erhebet eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Das heißt, die einen ziehen den Kopf ein und die anderen strecken ihn aus und freuen sich auf das, was kommt. So unterschiedlich wirkt Jesus. Die einen sind begeistert und die anderen sagen, es kann uns nichts Schlimmeres passieren, als Jesus zu begegnen. Nichts Schlimmeres. Jesus verwendet hier, außer diesen kosmischen Dingen, die in Unordnung kommen, das Bild des Sommers und sagt, wenn der Feigenbaum ausschlägt und alle Bäume, dann merkt ihr von selbst, dass der Sommer schon nahe ist. Insofern könnten wir heute sagen, dass der Winter wird, der nächste Sommer kommt bestimmt und das ist nicht gelogen, der wird mit Sicherheit kommen. Man sieht an den Zweigen jetzt schon die Knospen, obwohl gerade die Blätter abgefallen sind. Sind schon die Knospen für den nächsten Frühling und Sommer sichtbar. Der nächste Sommer kommt bestimmt, aber Jesus wollte natürlich nicht nur Aufklärung über den Sommer geben, sondern er sagt, wenn der Feigenbaum ausschlägt, dann sollt ihr merken, dass der Sommer vor der Tür steht und dann geht es weiter. So sollt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, merken, dass das Reich Gottes nahe ist. Der Feigenbaum in der Bibel ist genauso wie der Weinstock, ein Bild für das Volk Israel. Und dieses Volk Israel als Feigenbaum, bildlich gesprochen, ist sozusagen, als es im Jahr 70 nach Christus von Titus erobert und ganz zerstört wurde, ein verdorrter Feigenbaum geworden. Jesus hat vor seiner Kreuzigung einmal einen Feigenbaum verdorren lassen, weil er keine Frucht brachte. Das ist eigentlich ein Bild für Israel. Es hatte keine geistliche Qualität mehr und deshalb ist es vor Gott vertrocknet für 2000 Jahre. Aber im Jahr 1948 hat dieser Feigenbaum wieder Blätter bekommen, in dem zum ersten Mal seit fast 2000 Jahren dieses Volk wieder eine eigene Souveränität und nationale Hoheit in einem eigenen Land bekam, und zwar in Israel. Das heißt, der Feigenbaum hat wieder Blätter bekommen, auch wenn er noch keine geistlichen Früchte bringt, sondern ziemlich weltliche Früchte. Ja, wenn wir das geschehen sehen, was sollen wir dann denken? Nicht nur, dass der Sommer kommt, sondern dass das Reich Gottes kommt. Reich Gottes bedeutet, dass Jesus sein tausendjähriges Friedensreich auf der Erde begründet, im Volk Israel, über die Erde. Dass über diesem Friedensreich furchtbare Katastrophen vorausgehen, die ungefähr 7 Jahre dauern, oder ein Teil von 7 Jahren, wie es die Offenbarung beschreibt, wo ziemlich fast alle Menschen der Erde, oder zumindest die große Mehrzahl, ihr Leben verlieren wird. Wir werden sehen, dass das Reich Gottes kommt, sagt Jesus. Jesus kommt wieder mit den Wolken des Himmels, so wie er nach seiner Auferstehung in den Himmel gefahren ist bei der Himmelfahrt. Apostelgeschichte 1, Vers 11 sagt dieser Engel den Jüngern, ihr werdet ihn so wiederkommen sehen, wie ihr ihn gerade habt verschwinden sehen. Wobei das keine Symbolsprache ist. Jesus ist nicht symbolisch in den Himmel gefahren, sondern ganz real, ganz wirklich. Und ebenso real und wirklich wird er wiederkommen. Jesus wird wiederkommen in einer dreifachen Funktion, als Bräutigam, als König und als Richter. Für seine Gemeinde wird er wiederkommen als Bräutigam, erwartet und geliebt, so wie eine Braut ihren Bräutigam liebt und sich freut, wenn sie ihn sieht. So werden alle, die Christen sind, sich freuen, wenn Jesus wiederkommt, weil sie sagen, endlich sind wir ganz mit ihm vereint. Für das Volk Israel wird er wiederkommen als König. Als ein König, der sein Volk erst richtet. Hier steht, dass diese furchtbare Zeit eine Zeit des Zorngerichtes ist für dieses Volk. Aber der Rest, der übrig bleibt, die Bibel spricht von 144.000 aus dem Volk Israel, über diesen Rest wird er König sein und dann in Frieden 1000 Jahre regieren. Wobei sie natürlich dann wieder die Welt bevölkern. Und für alle anderen kommt er wieder als Richter. Für alle, die nicht an ihn geglaubt haben, kommt er wieder als Richter. Er kommt also wieder als Bräutigam für seine Gemeinde, als König für das Volk Israel und als Richter für alle, die nicht an ihn geglaubt haben. Als Jesus verhört wurde vor dem Hohen Rat, vor seiner Kreuzigung, da sagt er in Matthäus 26, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und da wären diese Juden schier vor Wut explodiert, weil da einer stand, der behauptet hat, er wäre dieser Menschensohn, der mit den Wolken des Himmels käme, auf den sie ja Tag und Nacht gewartet haben, von dem sprachen sie dauernd. Und er sagte, ich bin's. Als der Stephanus später gesteinigt wurde, der erste Christ, der sein Leben verloren hat für seinen Glauben, sagte er, ich sehe den Himmel offen und Jesus zu Rechten Gottes. Das heißt, er sah einen Teil dessen, was Jesus sagte, schon verwirklicht, dass Jesus zu Rechten Gottes ist. So wissen wir, dass Jesus wiederkommen wird als Menschensohn, wie ich das vorhin bei Daniel 7 vorgelesen hatte, der kommt mit den Wolken des Himmels. Bei Daniel steht noch ein anderes Bild, das kennen wahrscheinlich manche von uns. Zwar wird ein Traum des Königs Nebukadnezar beschrieben, der ein großes Standbild sieht. Das Standbild ist aus 4 Metallen hergestellt, Gold, Silber, Eisen und Erz und hat tönerne Füße. Es symbolisiert 4 Weltreiche, Babylon, die Meder und Perser, die Griechen und die Römer. Und dann kommt ein Stein, der herunterrollt und dem Standbild die Füße zerschlägt, sodass es umfällt und in viele Scherben zerbricht. Dieses Standbild ist ein Bild für die Heiden eigentlich, für die Völker, die ohne Gott leben. Und dieser Stein, der dieses Standbild zerbricht, ist ein Bild für Jesus. der diese Weltreiche beseitigt. Und dann heißt es von diesem Stein, dass er die ganze Erde füllt. Wobei heute natürlich nicht mehr das Römische Reich regiert, aber die Bibel schon von einem Tier mit 10 Hörnern spricht, das heißt einem Staatenbund aus 10 Staaten, der in der Endzeit bestimmend sein wird. Jesus ist dieser Stein, der dieses Standbild zerbricht und anschließend die ganze Erde füllt. Das heißt, sein Friedensreich füllt dann die ganze Erde. In der Bibel steht Furchtbares über diese Zeit vor diesem Friedensreich. In der Offenbarung 6, Vers 12, folgende, steht etwas, was sicher interessant ist, von einem 6. Siegel, das heißt einem Gerichtssiegel, das das Lamm öffnet. Da heißt es, ich sah, als es das 6. Siegel öffnete, da entstand ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härenes Trauergewand und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entschwand wie eine Buchrolle, die sich zusammenrollt, und alle Berge und Inseln wurden von ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Würdenträger und die Kriegsobersten und die Reichen und die Mächtigen und alle Sklaven und Freien verbargen sich in die Klüfte und in die Felsen der Berge, und sie sagten zu den Bergen und den Felsen, fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns, und wer kann bestehen? Das ist ungefähr die gleiche Aussage mit anderen Worten, wie sie hier in Lukas 21 steht, über den Gerichtszorn des Lammes. Und da werden Menschen plötzlich feststellen, vor Schreck, wir haben falsch gelebt. Mein Name stand im Guinness-Buch der Rekorde, aber nicht im Himmel geschrieben. Ich bin der Chef meiner Firma geworden, aber leider habe ich den Chef aller Chefs vergessen zu beachten, das Lamm Gottes, Jesus. Ich bin Vereinsvorsitzender geworden, aber leider gehöre ich nicht zur Gemeinde der Christen. Ich habe einen Weltrekord aufgestellt, aber leider ist mir der oberste Zugang verwehrt. Ich habe immer für meine Familie gesorgt, aber leider gehöre ich nicht zur Familie der Kinder Gottes. Es wird Menschen wie ein Blitz treffen. Sie werden mit einem Schlag feststellen, ich habe falsch gelebt. Ich hatte das schon mal gesagt, was ich jetzt wiederhole. Ein bekannter Arbeiterführer, nach dem viele deutsche Straßen benannt sind, Wilhelm Leuschner, sagte einmal, wenn die Christen recht haben, dann sind wir die Gelackmeierten. Das heißt, wenn es wirklich stimmt, dass es eine Ewigkeit gibt, dass es wichtig ist, mit Jesus im Herzen zu leben, nicht nur mit einem Sozialplan in der Tasche, dann haben wir falsch gelebt, weil wir so leben, als ob es diesen Jesus nicht gibt. Dann sind wir angeschmiert von Anfang bis Ende und für immer. Und ich denke, dass der Wilhelm Leuschner recht hat. Allerdings für sich sicher auch. Wenn es stimmt, was die Christen sagen, dann sind wir die Gelackmeierten. Es gab in der Bibel einen König, der die Gerichte Gottes auf einfache Weise beseitigen wollte. Der hieß Joachim, war der vorletzte König, den es in Israel überhaupt gab. Und als ihm die Gerichtsankündigung Gottes vorgelesen wurde, hat er immer Stück für Stück diese Bibelteile verbrannt. Und als ihm alles vorgelesen war, war auch alles verbrannt. Und er dachte, auf die einfache Weise wird man Gottes Wort los, dass man es verbrennt. Später traf Gottes Wort genau ein, alles, was da drin geschrieben stand, alle Ankündigungen, dass Israel nach Babel in die Gefangenschaft geht und alle Einzelheiten wurden alle erfüllt. Das heißt, Gottes Wort wird nicht dadurch unwirksam gemacht, dass es jemand zur Seite legt oder verbrennt, weil es immer wirkt. Hier heißt es sogar, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist eigentlich biblisch gesehen sehr logisch, weil Himmel und Erde durch das Wort Gottes geschaffen wurden. Gott sprach und es geschah. Deshalb werden sie auch noch existieren, wenn dieses Ergebnis des Sprechens wieder beseitigt ist, nämlich Himmel und Erde sich aufgelöst haben, bleibt das Wort Gottes immer noch bestehen. Und deshalb wäre das Wichtigste für jeden von uns, nicht nur zu überlegen, was bleibt später mal übrig, nämlich das Wort Gottes, sondern zu fragen, wo bleibt das Wort Gottes heute in meinem Leben? Heute am Sonntag, den 9. Dezember? Wo bleibt das Wort Gottes morgen, am Montag, den 10. Dezember in meinem Leben? Oder setze ich nur auf all die Dinge, die vergehen und ignoriere das, was bleibt? Das ist wichtig, darüber nachzudenken, welche Wirkung hat das Bleibende in meinem Leben, nämlich das Wort Gottes. Die Bibel ist zum Lesen da, nicht nur für Pfarrer, sondern für jeden, der lesen kann. Und wenn er Fragen hat, gibt es eine ganz einfache Methode, sich einen Zettel in die Bibel zu legen und sich die Fragen aufzuschreiben, die beim Bibellesen kommen. Und es gibt hier in dieser Gemeinde viele Christen, die sie einem beantworten können. Oder Herr von Lipschitz und ich wären sicher gerne bereit, jedem seine Fragen zu beantworten, soweit wir das können, und dafür auch Zeit zu haben, das zu tun. Die Bibel ist zum Lesen da, weil sie das Bleibende ist. Interessant ist jetzt etwas ganz Wichtiges. Hier steht, so sollt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, merken, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen sein wird. Geschlecht heißt auf Griechisch Genea, daher kommt dieses Fremdwort Genealogie, so Geschlechterfolge. Und da heißt es ganz schlicht, dieses Geschlecht, das mitkriegt, wie der Feigenbaum sprost, wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Viele Leute haben das auf die Jünger Jesu bezogen und haben gesagt, die Jünger Jesu, die sollen noch mitkriegen, wie er wiederkommt mit den Wolken des Himmels. Das ist nicht geschehen, also hat Jesus sich getäuscht. Das ist eine ziemlich simple Erklärung, nur da ich davon ausgehe, dass Jesus sich nie täuscht und die Bibel sich nie widerspricht, scheidet diese Lösung aus. Die zweite Lösung wäre die, dass man unter Geschlecht versteht das Volk Israel. Dieses Volk wird nie vergehen, bis alles geschehen ist. Das wäre eine mögliche Deutung, dann würde man nur fragen, warum spricht Jesus hier nicht von diesem Volk, sondern von diesem Geschlecht? Und die dritte Deutung, das ist allerdings die spannendste und persönlichste, wäre die, dass dieses Geschlecht, was mitbekommt, dass der Feigenbaum wieder Blätter bekommt, auch mitbekommt, dass Jesus wiederkommt. Das heißt, dass Menschen, die diese Neugründung des Staates Israel mitbekommen und all das, was daraufhin folgt, möglicherweise mitbekommen, wie er wiederkommt. Das ist zumindest eine theologisch mögliche Deutung dieser Aussage. Und dann wird es hochinteressant, für jeden persönlich und politisch, für uns alle gemeinsam, aber auch geistlich. Und diese Deutung ist zumindest eine sehr mögliche Deutung. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist, steht hier wörtlich. Man muss nur darüber nachdenken, wer mit diesem Geschlecht gemeint ist. Jesus wird wiederkommen. Es hat eine sehr unterschiedliche Wirkung. Einige sind voller Freude und andere verlieren vor Angst ihr Leben. Als die Amerikaner am Ende des Krieges kamen, gab es einige, die haben sich gefreut. Zum Beispiel Gefangene in irgendeinem KZ, die haben gesagt, endlich sind wir frei. Aber die Wächter des KZs, die werden am liebsten in Mauselöchern verkrochen, weil sie wussten, jetzt werden wir die Gefangenen von morgen sein. Das ist jetzt nur mal ein Bildvergleich, wie dasselbe Ereignis auf unterschiedliche Leute ganz verschieden wirkt. Wenn Jesus wiederkommt, wird es etliche geben, die freuen sich von Herzen, die heben ihre Häupter empor, weil sie bisher niedergedrückt waren, von den Umständen oder auch ihrer Umgebung ein Stück weit, und andere, die vergehen vor Angst. Sie sterben im Schock. Wir müssen allerdings zwei Dinge unterscheiden. Wenn Jesus wiederkommt, hat es eine unterschiedliche Wirkung auf die Gemeinde der Christen und auf das Volk Israel. Die Gemeinde der Christen sind wir, soweit Christus in unserem Herzen lebt. Es war klar, Christ ist keiner dadurch, dass er evangelisch ist, sondern nur, wenn Christus in ihm lebt, weil er ihn darum bat. Für diese Gemeinde der Christen kommt Jesus als Bräutigam und wird sie entrücken in Wolken dem Herrn entgegen, steht im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 17. In Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Das heißt, wir werden auf übernatürliche Weise, falls wir das mitbekommen, in der Ewigkeit sein, ohne zu sterben. Die Gemeinde wird entrückt werden in die Ewigkeit. Soweit ich das verstehe und viele es verstehen, wird das geschehen vor diesen 7 Katastrophenjahren, vor dieser sogenannten großen Trübsal. Denn im Römerbrief steht, dass Jesus unser Retter ist vor dem Zorn Gottes. Das heißt, wir werden durch Jesus gerettet vor diesem Gerichtszorn Gottes. Während hier für das Volk Israel steht, in Kapitel 21, Lukas, Vers 23, denn große Not wird über das Land kommen und ein Zorngericht für dieses Volk, während das Volk Israel durch dieses Zorngericht hindurchgehen muss, werden wir gerettet vor dem Zorn, soweit ich die Bibel verstehe. Wobei Israel auch nicht entrückt wird in den Himmel, sondern sie werden ja auf der Erde dieses Friedensreich bauen. Das muss man unterscheiden. Die Gemeinde wird entrückt in die Ewigkeit, während das Volk Israel durch das Zorngericht hindurchgehen muss, um auf der Erde dann mit Jesus ein Friedensreich aufzubauen. Für Israel war dieses Zorngericht schon in einer Vorerfüllung da. Als Jesus kurz vor seinem Tod den Tempel sah, sagte er, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerstört würde. Er hatte vorher mal ein Gleichnis erzählt, wo ein König außer Landes geht und die Leute schicken ihm eine Gesandtschaft hinterher und sagen, wir wollen nicht, dass er über uns herrsche. Und mit dem König war eigentlich er gemeint. Und die Leute schicken so eine Botschaft hinter ihm her und sagen, wir wollen nicht, dass der über uns Herr ist. Jesus hat die Zerstörung Jerusalems angekündigt als Zorn Gottes. Und Titus, dieser römische Feldhauptmann, hat es dann im Jahr 70 nach Christus durchgeführt. Damals starben in Jerusalem 1.100.000 Juden. 1.100.000 Juden haben in Jerusalem, das belagert wurde, ihr Leben verloren. Durch Pest, durch Hunger, dadurch, dass sie sich gegenseitig aufgegessen haben, durch Schwerter und ähnliche Dinge. Nur 97.000 wurden in die Gefangenschaft geführt. Nur 97.000 wurden in die Gefangenschaft geführt von diesem riesigen Aufgebot von Menschen. Wenn Jesus wiederkommt, wird es ähnlich sein. Nur, dass die Bibel da nicht von 97.000 spricht, sondern von 144.000, das ist nicht viel mehr, die dann von diesem Volk Israel übrig bleiben, mit denen er neu beginnt. Israel hat also schon einmal erfahren, wie der, von dem sie wollten, dass er nicht über sie herrscht, über sie richten musste. Er konnte leider nicht als ihr König kommen, weil sie das nicht wollten, sondern als ihr Richter musste er auftreten und musste sie richten. Das wird sich wiederholen, nur dass dann der Rest nicht in die Gefangenschaft geführt wird, sondern geläutert in diesem Reich Gottes mit Jesus regiert und auf dieser Erde Frieden erlebt. Interessant ist, im Fernsehen lief in dieser Woche zweimal ein Film über den Antichristen, wobei der biblisch völlig falsch dargestellt war, weil der Antichrist eine ziemlich andere Person ist, als er in diesem Film beschrieben wurde. Aber es ist immerhin interessant, dass im Fernsehen schon solche Filme auftauchen, die sein Kommen vorbereiten. Der Antichrist ist nach biblischer Aussage ein weltpolitisch bedeutsamer Mann, der eine Einheitsreligion auf der Erde herstellen wird, der für kurze Zeit erreichen wird, dass es einen Weltfrieden gibt. Nicht nur Frieden in Deutschland, sondern einen Weltfrieden, der von Israel als Messias anerkannt werden wird. Das heißt, er wird sich in den Tempel, der erst noch gebaut werden muss, setzen. Jesus sagte mal, wenn ich im Namen des Vaters komme, erkennt ihr mich nicht an. Aber in Johannes 5, Vers 43 sagt er, wenn ein anderer im eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Und das ist dieser Mensch, der dann angenommen werden wird als Messias. Insofern vermuten wir, dass ein Jude sein wird, denn einen Ausländer würden sie wahrscheinlich nicht als Messias akzeptieren. Und dieser Führer wird kommen, der wird dann von Jesus vernichtet werden durch dessen Wiederkunft. Interessant ist, dass manches schon auf ihn hinweist. Ja, wichtig für uns ist, wir wissen, was bleibt. Es bleibt das Wort Gottes. Es bleibt die Freude an Gott, wenn ich Christus im Herzen habe, für ewig. Und hier steht, habt Acht auf euch, damit euch nicht Leichtlebigkeit oder Sorgen um den Lebensunterhalt beschweren. Es gab vor kurzem einen Tauchversuch, da wollte jemand einen Weltrekord im Tauchen aufstellen, ein Stuntman. Der hat sich Bleigewichte angeheftet und hat vorher studiert, wie lange der Weltrekord dauert im Tauchen. Und dann hat er einfach gesagt, das ist ganz einfach, hier haben wir eine Leine, an der mich hochzieht und ihr wartet dann eben, was weiß ich, 3, 4, 5 Sekunden länger, als der Weltrekord wäre und dann holt er mich wieder raus. Und dann haben die ihn in diesen wenigen Sekunden danach wieder rausgeholt, über den Weltrekord hinaus, aber sie hatten leider nur noch eine Leiche an ihrer Leine, weil er gestorben war, es war zu lang für ihn. Und der Arme konnte sich in seiner Todesnot nicht befreien, weil er sich ja selbst mit Blei beschwert hatte. Das heißt, er konnte nicht auftauchen, sondern er musste warten, bis er hochgezogen wird. Und das geschah ja erst, als dieser gewesene Weltrekord überschritten war. Ähnliches meint die Bibel, wenn sie sagt, achte darauf, dass euch nicht Leichtlebigkeit, das heißt Rausch und Trunkenheit und Sorgen um den Lebensunterhalt beschweren. Das heißt, dass ihr euch wie Bleiklumpen nach unten ziehen und ihr euch um alles kümmert, nur nicht um das, was wichtig ist, um euer Leben mit Jesus Christus zur Ehre Gottes. Ich finde es großartig, wenn Eltern für die Ausbildung und Fortbildung ihrer Kinder sorgen, bis hin zu Musikschulunterricht und dies und jenem und Fremdsprachen und Steno und Schreibmaschine und allem, was wichtig ist. Ich freue mich, wenn sie aber auch sehen, dass ihre Kinder Jesus brauchen und sie zur Kinderstunde begleiten oder sogar hinfahren oder zu Freizeiten mitschicken. Manche hat nur die Fortbildung im Kopf, manche hat beides, Fortbildung und geistliche Bildung im Sinn, das ist gut. Denn vieles, was ganz normal und wichtig ist, geht in der Ewigkeit bedeutungslos unter, wenn ich an diesem Lamm Gottes vorbeigelebt habe. Hier steht, wachet und betet zu jeder Zeit. Das ist die Einstellung, die wir brauchen, wach zu sein im Gebet. Die meisten Christen beten 4, 5 Minuten am Tag, manche beten 15 Minuten, manche beten immer wieder während des Tages. Wenn sich jemand auf seine Arbeit 5 Minuten vorbereiten würde, könnte ich mir vorstellen, dass seine Arbeit ziemlich mies wäre. Schon wenn es eine Englischarbeit wäre, wenn er 5 Minuten Vorbereitung hätte, würde wahrscheinlich die Note der Zahl auch entsprechen. Und für Christen geht es darum, dass wir wachen und beten. Und wenn es einen Mangel in dieser Gemeinde gibt, dann ist es der Mangel an Gebet. Der Mangel an betenden Christen, die persönlich und gemeinsam mit Jesus reden, nicht nur über ihre Familie und ihren Beruf, sondern über diese Gemeinde, über die Menschen von Obertshausen, um sie zur rechten Zeit noch zu erreichen oder die Arbeitskollegen, dass sie ihr Leben Jesus noch öffnen und anvertrauen, solange es dazu Zeit gibt. Wachet und betet und denkt an das, was bleibt. Und das, was bleibt, ist das Wort Gottes. Diese Wiederkunft hat die unterschiedliche Wirkung. Die einen erschrecken und die anderen freuen sich. Dasselbe Ereignis. Die Frage ist, was würden Sie tun? Würden Sie sich freuen, weil Sie Ihrem Freund endlich in die Augen sehen dürfen? Oder würden Sie sagen, na, ich weiß es nicht? Oder würden Sie erschrecken? Wenn Jesus in Ihrem Herzen wohnt, werden sie ihn erwarten und sagen, ich freue mich, dass du kommst. Wir werden nachher Abendmahl feiern, das heißt, alle, die Christen sind, sind da herzlich eingeladen. Und von diesem Abendmahl heißt es, wir verkündigen den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und darauf warten wir, dass Jesus kommt. So schließt die Bibel, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Komm zu mir und komm auch wieder in deine Welt. Herr Jesus Christus, wir loben dich, weil wir durch dein Wort wissen, was bleibt, nämlich die Bibel, das heißt die Aussagen Gottes, das Gebet, das Gespräch mit dir und die ewige Freude an dir oder das ewige Gericht. Danke, dass jeder, der hier ist, spüren kann, dass du lebst und dass er die richtige Position vor dir bezieht, um dich zu ehren. Amen.